Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Vor einer Woche hat sich hier Christopher Ramm ganz weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wenn er sich die Ergebnisse des Spieltags so anschaut, dann ist die Chance der Bayern Meister zu werden zumindest nicht kleiner geworden. Mal schauen, ob er heute den Mut hat, diese Aussage zu wiederholen oder vielleicht sogar noch zu bekräftigen. Ob er sich wieder so weit aus dem Fenster rauslehnt. Mittlerweile 13 Punkte Vorsprung für die Bayern vor RB Leipzig. Ich habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Gehen wir kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 25. Spieltag heute wieder in der Zweierrunde. Und zwar mit dabei Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Servus.
Servus, grüß dich.
Konstantin lässt sich entschuldigen, kann dich also jetzt auch nicht anspitzen, wenn du vielleicht sagst, die Chance der Bayern Meister zu werden, ist an diesem Spieltag nicht kleiner geworden. Oder was nimmst du mit in die Woche?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der, ich lasse mich noch nicht locken, der aber durchaus seine Berechtigung findet. Also ja, die These bekommt jetzt vielleicht noch einen Unterstrich mehr. Ich würde vielleicht nochmal ans Tabellenende springen und sagen, dass die Chancen, dass Ingolstadt und Darmstadt Absteiger sind, auch nicht kleiner wird mit dem Spieltag. Und um vielleicht die ganze Sache ein bisschen rund zu machen, würde ich vielleicht an dieser Stelle nochmal so ein bisschen wieder das wiederholen, was sich eigentlich schon durch diese gesamte Podcast-Serie, wenn wir so wollen, eigentlich zieht oder beziehungsweise auch diese Bundesliga-Serie in dieser Saison, dass wir im Endeffekt mit drei Mannschaften haben, nämlich die bereits angesprochenen Bayern, Ingolstadt und Darmstadt, die mehr oder weniger erwartbare Ergebnisse abliefern. Bayern vielleicht, indem sie überperformen oder Spiele relativ häufig gewinnen. Ingolstadt und Darmstadt darunter sind, die überdurchschnittlich viele Spiele verlieren. Und dass wir aber ansonsten ein riesen Mittelfeld haben mit im Endeffekt 14, 15 Mannschaften, wo wir vielleicht auch sagen können, da kann an jedem Tag jede Mannschaft jede schlagen oder zumindest relativ überraschende Ergebnisse holen. Also die Konstanz fehlt einfach vollkommen in dieser Bundesliga-Saison. Und das macht es an beiden Enden der Tabelle, glaube ich, so für manche Zuschauer auch so langweilig.
Ja, und ergänzend dazu, die großen drei im Mittelfeld, würde ich es vielleicht nennen, die wir auch jetzt schon besprochen haben, die letzten Wochen immer, jetzt in der Reihenfolge Schalke, Gladbach, Leverkusen. Habe jetzt die letzten Wochen die Tabelle jetzt nicht aufgemacht, aber ich habe so das Gefühl, ja, die drei wechseln da zwischen 9 und 11 so Spieltag für Spieltag den Platz. Mal klettert Gladbach dann wieder eins nach oben und Schalke rutscht ab, mal ist Leverkusen auf 9, jetzt ist Leverkusen wieder auf 11. Also die drei liefern sich da echt einen brutalen Fight, aber halt leider nicht zwischen 4 und 6 oder 3 und 5, sondern 9 und 11. Und das ist so, ja, auch das wieder, was, glaube ich, hängen bleibt und was ja auch so ein bisschen angrenzt an das, was du gesagt hast.
Ja, absolut, weil erinnere dich, als wir hier vor zwei oder drei Wochen saßen und diskutiert haben oder ich mit der These ins Rennen gegangen bin, es könnte vielleicht noch jemand nach unten rutschen und habe da irgendwie an Schalke gedacht. Jetzt hat Weinziel ein, zwei Umstellungen gemacht, ist weg von der Fünferkette oder der Dreierkette hin zur Viererkette wieder gewechselt. Jetzt läuft es von den Ergebnissen her zumindest besser, sowohl national als auch international. Auf der anderen Seite Leverkusen, die zumindest sehr phasenweise in der Rückrunde auch sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren haben, dann jetzt durchgehend schlecht waren, mit dem Trainerwechsel reagiert haben und jetzt eigentlich mit Korkut auch noch nicht die Ergebnisse sicherlich eingefahren haben, die sie sich erhofft haben und ja, ich will nicht sagen, den Blick nach unten richten müssen, dafür ist dann der Abstand da zu Hamburg vielleicht noch etwas zu groß, aber auch Korkut muss sicherlich hier den einen oder anderen Punkt noch einfahren, um zumindest das Abrutschen nach ganz unten zu vermeiden.
Ja, und also Gladbach auf, oder sagen wir, nehmen wir mal Schalke auf 9 mit 33 Punkten und der HSV 27. Das ist so genau der Abstand, den ich immer als nicht safe bezeichnen würde, was du an zwei Spieltagen theoretisch aufholen kannst. Das ist jetzt kein großer Vorsprung. Also, das würde auch für die Tabellenspitze gelten, aber das sind jetzt momentan 13 Punkte. Aber zwischen HSV 27 und Schalke 33 eben diese 6 Punkte. Also das kann halt dann relativ flott gehen. Also nicht mal in einer Woche Samstag auf Samstag, sondern nach der Länderspielpause ja Samstag auf Dienstag und Mittwoch. Also da kannst du innerhalb von ein paar Tagen eigentlich auch wieder reinrutschen. Wenn du halt dann mal, sag ich mal, vielleicht auch eins unglücklich verlierst, eins gegen einen stärkeren Gegner verlierst, holst 0 Punkte in zwei Spielen. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der HSV dann in der gleichen Zeit eben zwei gewinnt oder nicht, nicht sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so, unwahrscheinlich jetzt übertrieben, dann sind halt die 6 Punkte weg. Und es geht schnell. Also es kann wirklich schnell gehen.
Ja, genau. Und so sitzen wir aber hier auch wirklich ja Woche für Woche. Und das macht es aber auch für uns ja irgendwo schon auch neutrale Zuschauer und Kommentatoren ja auch so schwierig, das Ganze einzuschätzen, weil es einfach so krasse Pendelbewegungen sind, auch in den verschiedenen Leistungen, wo man sich halt unglaublich schwer tut, das jetzt einzuordnen. Also ist das jetzt irgendwie ein Leistungsabfall, der irgendwo erklärbar ist, zum Beispiel aufgrund von Taktik? Oder ist es jetzt einfach nur, weil die Mannschaften ungefähr beide gleich stark sind und ein Spieler eben überperformt oder nicht überperformt? Also es ist halt unglaublich schwierig und es ist auch so schwer erklärbar, weil es einfach so viele kleine Dinge sind, die hier oftmals eine Rolle spielen, die vielleicht für uns auch sehr, sehr schwer zu überschauen oder zu überblicken sind, weil wir natürlich jetzt auch nicht den Rundumblick und die kompletten Insights von allen 18 Teams haben, sondern der auch immer nur partiell drauf schauen, teilweise ja nur von Spiel zu Spiel. Und dann manche Mannschaften sehe ich ja wirklich dann auch nur alle 3-4 Wochen und dann setzt es dann manchmal schon also das ein oder andere Fragezeichen in mein Gesicht, weil ich dann denke, okay, was ist jetzt in den letzten 2 Wochen passiert oder 3 Wochen? Weil sich einfach so viel geändert hat und dann teilweise auch nicht zum Guten, sondern eher zum Schlechten. Also das sind dann halt extrem viele kleine Faktoren, die gerade dieses Mittelfeld natürlich einerseits spannend machen, aber auf der anderen Seite auch irgendwie beliebig und generisch.
Lass uns über ein paar Spiele konkret sprechen an diesem Wochenende. Ich habe zum Beispiel Hoffenheim gegen Leverkusen gesehen. Samstagnachmittag 1-0 Sieg für die TSG Hoffenheim durch das Tor von Sandro Wagner, wird auch offiziell für ihn gewertet. Ich dachte mir da schon, das wird dann als Eigentor von Leno gewertet, weil der Schuss von Wagner eigentlich daneben gegangen wäre. 62. Minute, Wagner hatte zuletzt 5-mal nicht getroffen für Hoffenheim, hat aber auch in dem Spiel, denke ich, wieder gezeigt, dass er schon wichtig ist für die Mannschaft als Anspielstation vorne. Einer, der mit dem Rücken zum Tor was anfangen kann mit dem Ball. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Und einer, der halt Tore schießt. Angriff ging vom Zentrum aus über die linke Seite. Zuba hat sich da durchgesetzt, erst gegen Hilbert und dann gegen Toprak und den Ball in die Mitte gespielt und Wagner ist halt da und staubt dann ab und er ist halt dann der Verwerter. Vielleicht über Leverkusen zuerst kurz sprechen, Christopher. Wir haben ja die letzten Wochen auch schon so ein bisschen erst spekuliert und dann analysiert, was könnte sich ändern, was wird sich ändern. Auffällig fand ich, dass sich bei Leverkusen ja bei Ballbesitz Hoffenheim zurückgezogen hat, bis zur Mittellinie, 4-4-2 da gespielt hat, dann erst raufgegangen ist. Also es war sehr oft so, dass die Hoffenheimer sich in der Dreierkette da ein paar Mal hin und her den Ball zugespielt haben. Süle hatte 79 Ballkontakte in der ersten Halbzeit und viele halt einfach, sag ich jetzt mal, unbedrängt in der eigenen Hälfte als zentraler Mann der Dreierkette. Und dann aber auch auffällig, dass dann Leverkusen schon Druck gemacht hat auf den Ball ab der Mittellinie und sich auch da einige Bälle erobert hat und dann auch schnell nach vorne gespielt hat und auch Chancen gehabt hat. Also in der ersten Halbzeit waren wirklich Möglichkeiten da. Die beste wahrscheinlich Bellarabi nach einem schönen Pass von Brandt in den 16-Meter-Raum, spitzer Winkel. Also da hat man dann gesehen, dass sie natürlich nach vorne dann auch Qualität haben, wenn sie den Ball gewinnen, dass sie schnell nach vorne spielen können mit Kampel, mit Bellarabi, Brandt über außen, Memedi und Volland dann im Zentrum. Das sind ja alles wirklich gute Spieler und sich auch Chancen herausgespielt haben. Das vielleicht so, ja, als erster Punkt, den man vielleicht auch ein bisschen diskutieren könnte, also defensive Stabilität, sag ich mal, ist jetzt schon mehr da. Sie hatten ja 12 Gegentore in 3 Spielen kassiert, 6 davon gegen Dortmund, 4 gegen Atletico, dann 1-1 gegen Werder, 0-0 gegen Atletico, jetzt 0-1 gegen Hoffenheim. Also Christopher, die defensive Stabilität ist zurückgekommen oder ist da. Was halt dann fehlt, und das hat man in der zweiten Halbzeit dann gegen Hoffenheim gesehen, ist halt dann wieder die Offensive. Also irgendwo musst du ein bisschen stutzen. Und klar, Leverkusen hätte in der ersten Halbzeit ein Tor machen können, aber dann in der zweiten Halbzeit hatten sie kaum mehr Chancen. Und das fehlt halt dann irgendwie so ein bisschen wieder, das Offensivspiel. Aber ja, ein Ansatz, den wir ja oft sehen beim neuen Trainer. Erstmal Ruhe reinbringen und dann das Ganze weiterentwickeln. Ich stelle mir nur die Frage, wie weit kann es Korkut entwickeln? Vor allem im Offensivspiel.
Also defensiv würde ich auf jeden Fall recht geben, haben sie es in der ersten Halbzeit extrem gut gemacht und Rudi vor allem aus dem Spiel genommen. Ja. Und dadurch ja wirklich den von dir schon angesprochenen Spielaufbau, kann man es ja in dem Fall ja nicht nennen, das Hin- und Herpassen zwischen Bicakcic, Süle und Hübner provoziert. Und ja, da fehlt es dann bei Hoffenheim so ein bisschen an der notwendigen Idee, wie man das Ganze jetzt dann oder wie man von Abwehr dann das Mittelfeld überbrückt, wenn dann zum Beispiel der defensive Mittelfeldspieler Rudi dann aus dem Spiel genommen ist, der in dem Sinne ja Spielgestalter ist bei Hoffenheim. Nagelsmann hatte ja dann auch reagiert in der Halbzeit, hatte dann für Toljan Schwegler gebracht und hatte Rudi dann mehr so auf die rechte Seite gezogen und dadurch das Zustellen von Rudi dann so ein bisschen unterbunden. Du fragtest aber an der gleichen Stelle, also das war erstmal positiv von Leverkusen, dann was du angesprochen hast, sieht man auch sehr schön in den so Passmappings nennt sich das Ganze, also welche Zuspieler sind am häufigsten zu sehen, dann waren das früher bei Leverkusen immer durch das Pressing bedingt relativ krude Bilder von wirren Linien und wenig Formationen, sondern die waren einfach bedingt durch viel, viel Angriffspressing und dann ganz schnelles Umschalten und Zug zum Tor. Und mittlerweile sind das halt wieder so nach fester Formation und Passstaffetten aus. Ich glaube, was hier Leverkusen natürlich noch fehlt, ist einerseits die Zeit, das halt einzutrainieren. Das muss man einfach jetzt sagen, dass Korkut auch wenig Möglichkeiten hat, bedingt einfach durch die vielen Spiele jetzt dann auch Champions League auswärts eigentlich in einem relativ belanglosen Spiel, weil eigentlich klar war, dass sie nicht weiterkommen. Dann verkommt halt so eine Partie mehr zum Trainingsspiel mit An- und Abreise, verliert man aber trotzdem im Endeffekt wieder 2 bis 3 Trainingstage. Dann sofort wieder das nächste Auswärtsspiel. Da ist dann natürlich sind natürlich die Hände gebunden und dann gebe ich dir natürlich recht. Dann macht es eigentlich, glaube ich, aus Sicht von Korko natürlich auch mehr Sinn, erstmal den Fokus primär ein bisschen auf defensive Stabilität zu legen. Ja, ist halt dann die Frage, wie man das Ganze dann in der Summe bewerten will. Ich glaube, sie haben es nicht so schlecht gemacht, aber es reicht halt noch nicht, um dann bei einer der besseren Mannschaften, um jetzt wieder den Bezug zum Anfang herzustellen, eine der besseren, beliebigeren Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, da auswärts zu bestehen.
Den Wechsel hast du ja schon angesprochen, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, wenn man das mal verfolgt hat, wie die beiden Mannschaften gewechselt haben. Also erstmal hat, denke ich, Nagelsmann das auch erkannt, was du genannt hast, nämlich dass Rudi da raus war im Zentrum, hat ihn dann eben auf die rechte Seite im Mittelfeld in diesem 3-4-3 3-5-2 Mix, der es ja war, ihn da auf die rechte Seite gestellt. Also man kann auch sagen, Flügelverteidiger in der Fünferkette, wobei Hoffenheim ja doch eher eine Dreierkette dann spielt. Und also Rudi rechts raus und eben Schwegler ins Zentrum. Und dann fand ich aber auch den anderen Wechsel, den er gemacht hat in der 58. Minute. Amiri für Soloi, sehr interessant. Also mit Soloi einen der Zielspieler vorne drin raus. Der hatte mit Wagner und mit Kramaric da vorne gespielt, Kramaric vielleicht ein bisschen hängend dahinter, Kramaric dann nach vorne neben Wagner und mit Amiri halt noch einen, sag ich mal, spielstarken Mittelfeldspieler. Hat man auch beim Tor gesehen, da hat Amiri eingeleitet mit dem hierbei aus dem Zentrum raus und dann kam der Ball rüber auf die linke Seite auf Zuber, der dann auf Wagner gepasst hat nach dem Lauf auf der linken Seite. Also Nagelsmann durchaus bereit, auch so ein bisschen an der Konstellation im Mittelfeld, am Spielverhalten seiner Mannschaft auch was zu ändern mit dem Personal. Und auf der anderen Seite Leverkusen, hinten raus halt 71. Chicharito und Bailey für Volland und Brandt, also positionsbezogen. Und dann halt noch Kießling für Baumgartling in der 82. Das ist klar, was der Wechsel bezwecken soll. Kießling, der vielleicht hat er mal einen reinoxt oder per Kopf verlängert. Ich frage mich halt, ob man da nicht hätte anders wechseln können von Leverkusener Seite, vielleicht dann auch so, ja, das machen, was Nagelsmann eigentlich gemacht hat, dass man halt vielleicht nicht einfach nur positionsbezogen austauscht und da frische Beine bringt, sondern halt einfach schaut, okay, ich muss das Mittelfeld stärken, ich muss vielleicht einen Spieler auf eine andere Position setzen, um ihn da vielleicht auch nochmal ein bisschen zu pushen. Das hat mir dann bei Leverkusen ehrlich gesagt gefehlt. Und wenn wir uns den Treffer auch nochmal anschauen, das war so ein bisschen das alte Leverkusen, finde ich. Also zwar nicht kein Pressing vorne, aber bei Ballbesitz Hoffenheim und das Tor entstand von einem Abwurf von Baumann hinten. Viel zu große Abstände, dann läuft der Ball erst durchs Mittelfeld, eben über Amiri, Demirbay, dann kommt er auf die linke Seite raus, ohne dass eigentlich einer einen Zweikampf führen muss. Erst am 16er, dann eben Zuber erst gegen Hilbert und dann gegen Toprak. Das waren eigentlich die einzigen beiden Duelle, die Hoffenheim gewinnen musste, um da das Tor zu machen. Und Wagner läuft dann seinem Gegenspieler da vorne in der Mitte. Aber da waren die Abstände dann zu groß. Das sind so die zwei größten Kritikpunkte in der zweiten Halbzeit, die ich hätte in Richtung Leverkusen. Eben das Verhalten beim Gegentor und die Wechsel, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, hätte ein anderer Wechsel mehr gebracht. Aranguiz war 90 Minuten auf der Bank, das wäre halt noch einer fürs Mittelfeldzentrum gewesen. Ich fand es nur, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand es grundsätzlich ganz interessant. Es gibt ja dann eigentlich wirklich diese zwei verschiedenen Wechsel. Entweder du bringst halt einen frischen Spieler für die gleiche Position oder du bringst halt einen Spieler, der mit dem du halt dein System vielleicht änderst oder zumindest die Besetzung der Position änderst, so wie es Hoffenheim gemacht hat.
Ja, ich bin eigentlich immer der Freund davon, also ich meine jetzt nicht so extrem, wie vielleicht Pep Guardiola es ja teilweise gemacht hat mit kompletten taktischen Wechseln alle 5 Minuten. Kannst ja auch so ein bisschen subtiler machen, wie vielleicht Simeone bei Atletico, der ja zumindest vorher schon ziemlich klare Marschrichtung vorgibt und dann eigentlich durch Pfeifsignal oder genau zeitliche Absprachen dann komplette taktische Änderungen vornimmt oder zumindest kleinere Adaptionen. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, weil es eigentlich immer dann dazu führt, dass man selber agiert und die gegnerische Mannschaft zur Reaktion zwingt. Und in dem Fall hat man es ja sehr gut gesehen bei Leverkusen, gerade die Phase nach der Schwegel-Einwechsel, die Amiri-Einwechsel hast du ja auch nochmal besprochen, haben eigentlich dazu geführt, dass Leverkusen reagieren müsste. Und Korkut hat dabei relativ wenig reagiert auf diese Szene, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Hoffenheim besser ins Spiel kam und der Aufbau eben nicht hinten eingezwängt war in der Dreierkette, weil die taktische Grundausrichtung von Leverkusen eben sehr, sehr gut war am Anfang, sondern es dann so ein bisschen aufbrechen konnte und sich dann einfach oder mehr Spielanteile auch erzwingen oder durch diese Wechsel dann auch mehr Spielanteile erzwungen hat. Das sind sicherlich positive Aspekte, die diese taktischen Änderungen oder positionsbedingten Wechsel dann oder nicht positionsbedingten Wechsel, sondern einfach taktisch bedingten Wechsel dann mit sich führen können. Es kann natürlich auch mal total in die Hose gehen. Haben wir ja bei Hoffenheim auch schon das eine oder andere Mal die Saison gesehen, aber lieber dann mal so, als im Endeffekt dann einfach nur diesen vorgefertigten Stiefel runterspielen, zumal man ja eigentlich relativ früh, und Nagelsmann hat ja auch relativ früh gemerkt, dass es so halt nicht funktionieren kann.
Also auf jeden Fall interessantes Spiel. Du hast gesagt, man könnte schon auch erwarten, dass, oder hast vielleicht nicht gesagt, aber ich denke, du bist der Meinung, dass man schon erwarten könnte, dass Leverkusen halt mit Hoffenheim auf Augenhöhe ist. Oder das ist, glaube ich, so eine Mannschaft, mit der man sich eigentlich messen sollte. Aber der Abstand in der Tabelle ist halt groß und man hat dann auch in diesem Spiel gesehen, dass eine Mannschaft mehr Qualität hat und das ist halt die TSG Hoffenheim. Also wenn der Ball von der Dreierkette dann mal in Richtung letztes Drittel kommt, dann ist das schon wirklich auch gut, was die da spielen. Also teilweise direkt gespielt, mehrere Stationen, der Ball läuft schnell, Kramaric viel unterwegs, Soloi und vor allem Wagner, die dann immer wieder ablegen und in die Tiefe stoßen, Zuba über außen, vor allem über die linke Seite ist viel gegangen. Und dann kannst du dann noch zum Beispiel eben Amiri von der Bank bringen, der eigentlich unter Nagelsmann immer von Anfang an gespielt hat, fast immer, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, bis jetzt, der auch schon unter ihm in der U19 gespielt hat und da recht erfolgreich war mit Hoffenheim. Also das ist schon gut, was Hoffenheim spielt und sieht sehr, sehr gut aus mit der ersten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Kleine Trivia zwischendurch, Christopher. Von den Mannschaften, die in der Liga spielen, seit Hoffenheim mit dabei ist in der Bundesliga, ist Hoffenheim natürlich eine Mannschaft, die noch nicht international gespielt hat. Welche sind die anderen, die in der Liga sind, die noch nicht international gespielt haben?
Seitdem Hoffenheim dabei ist?
Ja, genau.
Da hat man natürlich Ingolstadt. Okay, jetzt zählt jetzt Wiederaufsteiger sowas wie Darmstadt?
Ja, genau. Also jetzt alle, also jetzt praktisch alle, die jetzt drin sind in der Liga, da gibt's, ich sag's auch, wie viele sind, es gibt 4 Mannschaften, die eben nicht international gespielt haben, seit Hoffenheim dabei ist in der Bundesliga.
Also, Ingolstadt, Köln?
Richtig, Ingolstadt richtig, Darmstadt richtig, Köln richtig und die 4. ist eigentlich einfach.
Oh Gott, Werder?
Nein, also.
Ach gut, ja, stimmt, ja, die 2010er Jahre jetzt, Hoffenheim selber dann, logischerweise.
Ja, genau, also, und noch eine fehlt noch. Und die, also, es ist eigentlich Wahnsinn, dass du die unterschlägst, weil es ist der Top-Verfolger der Bayern.
Ach so, ja, ja, Leipzig,
ja. Ja, logisch. Also das ist eigentlich die naheliegendste, ja. Logische, aber also vielleicht war die Frage auch ein bisschen komisch formuliert, aber also.
Nee, die Frage war nicht komisch formuliert, aber Leipzig habe ich jetzt einfach schon wie so oft einfach etwas mental ausgeblendet.
Ja, also sie werden ja auch international spielen, höchstwahrscheinlich in dieser Saison, also nach dieser Saison, aber bis hierhin sind es eben, seit Hoffenheim aufgestiegen ist, bis zur letzten Saison gibt es genau neben Hoffenheim vier Mannschaften, die nicht international gespielt haben. Das ist RB Leipzig, der erste FC Köln, auch mit der Chance in dieser Saison, und eben Ingolstadt und Darmstadt logischerweise als Aufsteiger in der Vorsaison. Ja, und in dieser Saison sieht es ganz gut aus für die TSG Hoffenheim. Sollen wir ein bisschen über die Tabellenspitze sprechen? Also das Rennen und der Kampf um die Meisterschaft, das Rennen um die Meisterschaft. So spannend wie noch nie. Ist fast so spannend wie in der DEL. Im Viertelfinale in der Bundesliga. Also da vorne, es kann alles passieren im Kampf um die Meisterschaft. Es sind nur 13 Punkte, die zwischen RB Leipzig, erinnerst du dich? Die sind letzte Saison aufgestiegen, die sind jetzt Zweiter. RB Leipzig, erinnerst du dich? Die zwischen Leipzig und Bayern liegen. 13 Punkte.
Ja, es ist natürlich eine Situation, die man nicht unbedingt erwartet hat, jetzt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat nach der Winterpause, zumal Bayern jetzt auch nicht überragend reingekommen ist, auch relativ viele knappe Spiele drin hatte, auch mal unentschieden zu Hause gegen Schalke eingefahren. Aber Leipzig hat so ein bisschen die Konstanz verloren, weil das können wir jetzt sicherlich dann diskutieren. Viele Mannschaften sich einerseits auf den Spielstil von Leipzig eingestellt haben in gewisser Weise. Sie es aber auch nicht mehr schaffen, wie in der Hinserie, so extrem von ihrer Chancenverwertung zu profitieren. Also in der vorangegangenen Partien oder in der ersten Halbserie war es ja vor allem bei Leipzig so, dass sie viele frühe Führungen erzielt haben und dann natürlich den Gegner auch so unter Druck gesetzt haben durch das Ergebnis. Also ich erinnere mich an die Heimspiele gegen Schalke, die dabei waren, die relativ viel oder relativ früh geführt wurden. Dass man einfach relativ viele Partien dann auch hintereinander, wo der Führungstreffer in der ersten Viertelstunde gefallen ist. Und dass natürlich dann Leipzig absolut in die Karten gespielt hat mit dem relativ hohen Pressing. Und das Ganze fällt jetzt so ein bisschen weg, weil sie es nicht mehr schaffen, aus der ersten oder zweiten Chance eigentlich ein Tor zu machen, sondern eher der umgekehrte Fall eintritt, dass die Gegner aus der ersten oder zweiten Halbchance eigentlich ein Tor machen und dadurch natürlich Leipzig wiederum unter Druck setzen, die ja eigentlich per se erstmal nicht den Ball haben wollen, sondern ja auch über die Umschaltmomente dann die Angriffe initiieren wollen.
Interessant ist, dass Leipzig jetzt 6 Niederlagen kassiert hat und alle zu 0, also alle Spiele zu 0 verloren. Das heißt halt dann auch, wenn man mal in Rückstand gerät, fehlen wahrscheinlich auch so ein bisschen die Mittel, dann wieder reinzukommen in die Partie. Klar, du hast die Chancenverwertung angesprochen, hilft immer, wenn man das erste Tor macht und dann eben vielleicht noch mit einem Konter ein weiteres nachlegt. Aber auch auffällig, denke ich, dass es halt jetzt Gegner aus der hinteren Tabellenregion waren, gegen diese verloren haben. Mal abgesehen von dem Spiel gegen die Bayern und gegen Dortmund, sind, denke ich, auch Mannschaften, gegen die man verlieren kann. Aber Ingolstadt, HSV, Wolfsburg und Werder sind die anderen Niederlagen. Das sind alles Teams aus dem hinteren Drittel, das sind alles Abstiegskandidaten. Also es fehlt RB Leipzig ganz offensichtlich auch noch wahrscheinlich die Qualität, solche Mannschaften halt einfach zu dominieren. Ist es die individuelle Qualität? Ist es vielleicht aber auch der Ansatz? Was meinst du?
Ich finde, jetzt gegen Bremen war es ja eigentlich schon mal der Versuch von Hasenhüttl, hier auch zu reagieren. War ja relativ überraschend, dass er jetzt umgestellt hat von der Viererkette hin auch zur Dreierkette. Also ist ja dem Trend vieler Bundesligisten erstmal gefolgt. Und das hat ja auch mal mehr Stabilität gebracht. Also Orban, Compaire haben ja auch erstmal relativ viele Zweikämpfe dann gewonnen. Ilsacker, der dann sich immer nochmal wieder ein bisschen hat zurückfallen lassen und dann auch sehr, sehr gut unterbinden konnte, die Angriffe, die Junisovic und Grilic da irgendwie oder Bartels auch initiieren wollten. Es läuft halt dann einfach dann irgendwie trotz allem nicht. Wenn du das 1-0 dir anguckst von Junisovic, ich meine, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt ein Tor, was er sicherlich jetzt nicht jede Woche schießen wird. Und dann kommen halt solche Momente dann einfach zusammen. Gleichzeitig, ich glaube jetzt, Ilsacker war es, den habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, der von Leipzig dann diesen Pfostenschuss hat, also diesen Innenpfostenschuss, wo der Ball ja eigentlich fast komplett auf der Torlinie entlang tänzelt und dann einfach nicht reingeht. Das sind halt diese kleinen Nuancen, die sicherlich das Spiel Fußball natürlich auch irgendwo so interessant machen. Das ist einfach so dieser Glücksmoment, dieser Unberechenbarkeitsmoment, der diesem Spiel irgendwo innewohnt, dann nochmal zum Tragen kommt. Also wir können natürlich viel auch an der Stelle über Taktik diskutieren, über Einstellung. Ich glaube, da kann man Leipzig an der Stelle wenig Vorwürfe machen. Auch Hasenhüttl hat, glaube ich, relativ gut reagiert. Und dann fallen da die ersten zwei Tore eigentlich relativ blöd. Und dann sieht es natürlich so aus, als wenn die Umstellung, die Hasenhüttl an der Stelle dann vorgenommen hat, hin zur Dreierkette nicht gefruchtet hat, obwohl eigentlich Bremen eigentlich zu keiner großen nennenswerten Torchance gekommen ist, sondern eigentlich hat diesen einen Halbschuss von Junusovic, den er dann perfekt trifft, und dann die Standardsituation, wo die Leipziger Hintermannschaft etwas schläft. Aber das waren eigentlich zwei relativ kleine Fehler, die dann eigentlich eine sehr, sehr große Auswirkung hatten.
Sabitzer war es mit dem Schuss an den Innenpfosten, oder? Wenn ich alles täuscht.
Ja, vor der Pause.
Sechs Sabitzer Minuten vor der Pause. Ja. Sabitzer. Ja, und dann haben wir halt die Situation da vorne, dass RB Leipzig halt jetzt schon einen deutlichen Rückstand hat auf die Bayern. Ich glaube, es geht natürlich auch jetzt in erster Linie darum, halt mal Hoffenheim wegzuhalten. Also Platz unter den ersten drei, also auf zwei oder drei, dann klar zu machen. Ich denke auch Rang 4 wäre jetzt kein Misserfolg für RB Leipzig. Nach vorne brauchen sie nicht mehr groß schauen. Es geht, glaube ich, jetzt erstmal darum, ins internationale Geschäft dann einzuziehen, in die Champions League einzuziehen. Was jetzt für mich auch noch auffällig war, gut, sind ein paar Ausfälle dabei bei RB Leipzig, aber wenn du halt dann für die Offensive Selke bringst und der halt wieder einmal, muss man auch sagen, nichts reißt, dann ist es halt vielleicht dann doch für einen Spitzenplatz etwas zu wenig. Was heißt für einen Spitzenplatz zu wenig? Zu wenig, um die Bayern ernsthaft zu ärgern oder nochmal anzugreifen.
Ja, das ist sicherlich an der Stelle nicht richtig. Wenn wir jetzt vergleichen zur Vorsaison, an der Stelle hatten wir dann das Meisterschaftsrennen zwischen Bayern und Dortmund. Da war unlängst an diesem besagten 25. Spieltag die Partie Dortmund gegen Bayern, als manch einer erinnert sich ja noch, vielen dann, oder Tuchel, der Vorwurf gemacht wurde, er hätte zu wenig versucht und nicht mutig genug hat spielen lassen, um vielleicht nochmal das Meisterschaftsrennen spannend zu machen. Damals waren es dann nach der Partie 5 Punkte Unterschied, jetzt sind es 13. Bayern eigentlich mit ähnlich vielen Punkten, damals 63, jetzt aktuell 62. Da kann man, glaube ich, keine großen Unterschiede festmachen. Aber dahinter ist es halt natürlich der Abstand jetzt wesentlich größer geworden. Und das liegt sicherlich jetzt auch an der Schwächephase, die jetzt Leipzig einfach einlegt oder eingelegt hat. Jetzt im März, die Länderspielpause könnt ihr natürlich ein bisschen in die Karten spielen, oder Hasenhüttl, dass er einige Adaptionen vornehmen kann. Hat vielleicht auch noch so ein bisschen den Vorteil, dass die Konkurrenten außenrum, zumindest jetzt Dortmund, auch noch international spielt und die Belastung dann dadurch, und also nicht nur international spielt, sondern auch noch Pokal hat. Also Dortmund wie Bayern jetzt 9 Spiele dann im April bestreiten wird. Dann vielleicht nochmal dazu führt, dass es dahinter dann nicht ganz so knapp wird, wie vielleicht es möglich wäre, wenn die Anzahl an Spielen dann etwas größeren Abstand hätte.
Und Bayern momentan finde ich einfach ja eher unspektakulär, nicht so ein Eindruck, aber halt, ja, die Siege sind halt da, seit dem 1-1 in der Bundesliga bei Hertha BSC, 8-0 HSV, 3-0 Schalke Liga, 3-0 Köln, 3-0 Schalke Pokal, 3-0 Köln Liga, 5-1 Arsenal Champions League, 3-0 Frankfurt und 1-0 Gladbach jetzt in der Liga. Gegen Frankfurt haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen, das war sicherlich jetzt nicht überragend. Der Auftritt jetzt am Wochenende gegen Gladbach, weiß nicht, was sagst du dazu? Auch wieder. Gewonnen halt.
Ja, gewonnen.
Also es gibt halt dann auch keine Mannschaft, die Bayern, selbst wenn sie mal einen nicht so ganz guten Tag erwischen, ja, im Endeffekt ernsthaft gefährden kann, oder?
Ich glaube, bei Bayern, also Bayern tut sich traditionell immer schwer in Gladbach. Die Siege auf dem damals Bökelberg waren, glaube ich, konnte man an einer Hand abzählen. Jetzt auch im neuen Borussia-Park waren die Anzahl an Siegen noch nicht so häufig gesät. Das ist eher einer der Angstgegner der Münchner. Auch Pep Guardiola hat ja seine schlechteste Statistik in der Bundesliga gegen Gladbach. Konnte da den schlechtesten Punktewert einfahren. ich war ein bisschen überrascht über die Adaption, die Hacking vorgenommen hat, weil er natürlich irgendwie mit diesem 4-4-2 auf ein sehr, sehr starkes Mittelfeldpressing gesetzt hat, was aber nicht, also in den Vorwochen nicht ganz so tief gespielt hatte. Gegen Bayern war es jetzt sehr, sehr tief. Die Abwehr- und Mittelfeldreihe standen so auf Höhe des 16ers und kurz davor. Bei vielen anderen Spielen standen sie jetzt doch deutlich höher und haben auch versucht, höher ins Pressing zu gehen, was dann wiederum zur Folge hatte natürlich, dass Kramer, Dahoud, Strobel sehr, sehr viel laufen mussten, um dann halt die Löcher im Mittelfeld zu stopfen, die sich dann halt vielleicht durch das hohe Pressing natürlich auch ergeben. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Hacking nicht diese Strategie auch gegen Bayern weiterverfolgt. Zumal die Münchner ja mit Alonso jetzt auch nicht den allerpressing-resistentesten Spieler im defensiven Mittelfeld haben und die sehr, sehr defensive Spielweise und das sehr, sehr defensive Anlaufen eigentlich eher dazu geführt hat, dass Alonso ja relativ gemächlich den Spielaufbau leiten konnte und Martinez und Hummels natürlich noch zwei sehr, sehr gute Optionen sind, die dann den Spielaufbau auch nochmal weiter ankurbeln können. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen gedreht nach der Münchner Führung. Dann stand Gladbach höher, hat mehr riskiert, ist stärker ins Pressing und dann waren sie auch besser im Spiel. Mich hat das gewundert, dass Hacking das halt nicht schon vorher versucht hat. Ich sehe natürlich aber auch gleichzeitig die vielen Verletzten, die sich nach dem Schalke-Spiel aufgetan haben. Also Dahoud und Kramer konnten beide nicht spielen. Fabian Johnson konnte nicht spielen. Das waren sicherlich dann Verletzungen, die den Münchnern erstmal hier in die Karten gespielt haben. Nichtsdestotrotz war ich dann etwas überrascht, dass er Hacking dann nicht trotzdem diesen Trick versucht hätte und einfach gesagt, okay, ich versuche es jetzt einfach nochmal. Wir spielen mal die ersten 20 Minuten so und wenn wir Glück haben, gehen wir vielleicht irgendwie 1-0 in Führung, weil Bayern ist jetzt auch aufgrund der Ergebnisse vom Vortag dann vielleicht etwas zu relaxed angeht.
Lass uns vielleicht noch ganz kurz über den ersten FC Köln sprechen, die jetzt auf dem Europa-League-Platz stehen. Ist dir in den letzten Wochen, ich meine jetzt das Wochenende 4-2 gegen Hertha BSC, dreifache Modest, völlig untypisches Ergebnis für den ersten FC Köln. Ist dir in den letzten Wochen bei den Kölnern aufgefallen, dass die da tatsächlich ein bisschen was geändert haben, vielleicht jetzt noch ein bisschen offensiv stärker geworden sind, vielleicht auch so ein bisschen von diesem sehr, sehr defensiven Ansatz abweichen? Oder ist das jetzt in dem Fall gegen Berlin einfach mal eine Ausnahme, ein Ausrutscher? Denn sie werden ja sicherlich, wenn sie sich da halten wollen auf dem Platz, werden sie ja mit 0-0 wahrscheinlich nicht da bleiben, weil vielleicht dann doch noch einer von hinten kommt. Ob das jetzt nochmal Frankfurt ist oder halt Schalke, Gladbach, Leverkusen, irgendeiner. Aber ja, mit, sag ich jetzt mal, aus den letzten 9 Spielen 4-5 Unentschieden wird es da wahrscheinlich nicht reichen. Also sie brauchen Tore. Sie haben natürlich mit Modest einen Spieler, der Tore schießen kann. Was ist dir da bei der Spielweise aufgefallen?
Ich habe jetzt hier nur die Konferenz gesehen und da war natürlich sehr auffällig, das, was ich eigentlich vorher schon ein, zwei Mal heute auch durchklingen lassen, bei dem Bremen gegen Leipzig-Spiel war es ja eigentlich ziemlich ähnlich, dass aus wenig Chancen dann viele Tore entsprungen sind. Also sowohl das 1-0 von Osako, dieser Fernschuss, der fällt sicherlich auch nicht jede Woche dann so ins Eck rein. Gleichzeitig macht Hertha sicherlich nicht immer so einen Riesenfehler wie beim 3-0. Das sind sicherlich zwei Aspekte, die hier eine Rolle beim 13. ein Aspekt, der hier sicherlich eine Rolle spielt. Und dann fällt es dir natürlich auch leicht, wenn du 2 oder 3 Tore so geschenkt bekommst. Und oder ja, wenn du sie so geschenkt bekommst und dann halt das Ergebnis, die natürlich in gewisser Sinne die Karten spielt, weil ja auch Hertha einer dieser Mannschaften ist, die jetzt tendenziell nicht so viel am Spielaufbau beteiligt sein möchte. Ich glaube, es war vom Ergebnis her natürlich ein wichtiger Sieg für die Kölner, die zuvor 6 Spiele nicht gewonnen haben und ja so ein bisschen den Drive verloren hatten. Da waren zwar teilweise auch starke Gegner dabei, wie Leipzig oder München, aber da waren eben auch Niederlagen gegen Hamburg oder auch gegen Freiburg, die jetzt nicht unbedingt im Rahmen des Erwartbaren waren, wo man sicherlich auch nicht die Leistung abrufen konnte, Und ein Faktor, den hast du ja schon genannt, der ist irgendwo vielleicht auch modest. Solange es die Kölner schaffen,
irgendwie vielleicht auch.
solange sie es halt nicht schaffen, ihn in Abschlusssituationen zu bringen, dann tun sie sich auch schwer, weil einfach keine anderen Optionen da sind. Das ist natürlich irgendwo ein Vorteil, wenn du so einen Stürmer hast, der 22 Tore hat.
22, ja.
Andererseits ist es irgendwo auch ein Nachteil, weil du ja sehr, sehr ausrechenbar bist, weil die anderen Spieler um ihn herum einfach jetzt nicht die Top-Torjäger sind. Also Osako ist jetzt derjenige mit 6 Toren, der dann dahinter steht, danach kommt schon Rudnes mit 3. Ist natürlich der Sprung schon gewaltig. 22 von 37 Toren insgesamt, das ist natürlich, kann man jetzt nicht sagen, dass Köln da breit aufgestellt ist. Also solange Modest trifft, ist halt alles super, aber wehe, er trifft mal nicht, oder er hat jetzt auch, wie im letzten Jahr war es ja eigentlich ziemlich ähnliche Situation, auch mal eine längere Durchstrecke gehabt, wo er vielleicht auch hundertprozentige Chancen nicht verwandelt hat, dann tun sich die Kölner da sehr, sehr schwer und sie haben es zumindest in der letzten Transferperiode noch nicht geschafft, da noch einen zweiten Spieler irgendwie mit zu integrieren oder vielleicht auch einen dritten Spieler aufzubauen, der dann vielleicht auch gut ist für diese in dieser Spannbreite vielleicht 5 bis 10 Tore und vielleicht auch nochmal 5 bis 10 Vorlagen liefert, also so ein in diesem Dunstkreis halt so mitschwebt. Und das müssen sie sicherlich tun, wenn sie dann im nächsten Jahr dann vielleicht auch Europa League spielen wollen.
Mir kommt da aber, also du hast ja Osako schon angesprochen, mir kommt ja fast ein bisschen zu kurz oft auch, weil, also er ist ja eigentlich derjenige, der Modest oft in die Abschlussposition bringt oder dazu arbeitet, eigentlich so nochmal die Position davor vor Modest, da den Ball dann weiter transportiert, auch dieses Mal ja nicht nur ein Tor gemacht, sondern ein Tor von Modest auch vorbereitet. Also das ist schon wichtig, dass dieses Gespann da vorne funktioniert. Klar, Modest mit 22 Toren, logisch, das ist eine Riesenhausnummer, und wenn es dann halt mal nicht funktioniert, dann stehen sie blöd da. Aber also Osako jetzt auch am Wochenende wieder mit einem starken Spiel, und da der spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Und ja, wenn er dann auch noch trifft, also war jetzt ja vor dieser Saison auch noch nicht so der große Torjäger, er hat 6 Tore geschossen und 7 vorbereitet. Das ist auf jeden Fall ein Wert, mit dem Köln sehr, sehr gut leben kann, denke ich.
Genau, aber da fehlt vielleicht halt noch der zweite oder dritte, um das halt dann so ein bisschen breiter noch zu streuen. Wird man jetzt sicherlich dann mal gucken müssen, was dann in den nächsten 1-2 Jahren dann noch geht. Das hängt natürlich auch sicherlich viel davon ab, ob Modest gehalten werden kann oder nicht.
Osako in der Vorsaison mit einem Tor und einer Vorlage. Schaut gerade nochmal. Und 2014, 15 mit 3 Toren und 4 Vorlagen. Also das ist schon nochmal eine Riesensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Ich mag den auch irgendwie, der ist so wuselig, aber auch technisch gut und viel unterwegs und hat aber dann halt auch irgendwie oft eine Idee, wie er Modest eben nochmal bedienen kann, einsetzen kann oder den Ball da weiter transportieren kann, weil es kann nicht immer nur mit einem, also irgendwie muss er Modest die Kugel kriegen und halt nicht bogenlampenmäßig aus der eigenen Hälfte raus, weil dann fällt es selbst ihm schwer, wenn er dann mindestens mal Gesellschaft hat von einem oder zwei, da was draus zu machen. Also es muss ja entweder aus dem Halbfeld was kommen oder über die Flügel. Und anders geht's ja nicht. Also wenn du schon so eine Granate vorne drin hast, dann gebe ich dir recht. Dann musst du vielleicht dann auch schauen, dass du eben Leute hast, die ihn auch bedienen können. Gut, dann machen wir da einen Haken dahinter. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga, dem letzten vor der kurzen Länderspielpause, bevor es dann wieder eine englische Woche gibt. Dortmund-Ingolstadt 1-0 zum Auftakt am Freitagabend, dann am Samstagnachmittag Wolfsburg-Darmstadt 1-0, Köln gegen Hertha BSC wie angerissen 4-2, Augsburg-Freiburg 1-1, Bremen gegen Leipzig 3-0, und Hoffenheim-Leverkusen 1-0. Samstagabend Klassiker. Topspiel Frankfurt gegen HSV. Begeisterndes 0-0. Und am Sonntag die Auswärtssiege von Schalke in Mainz 1-0 und Bayern in Gladbach 1-0. Beide 1-0. Christopher, willst du noch was loswerden zu diesen Spielen?
Ich glaube, wir haben relativ viel angesprochen heute. Einmal so querfeldein durch die Liga gefegt. Bleiben eigentlich gar nicht mehr so viele, oder es bleiben gar nicht mehr so viele Mannschaften, über die wir nicht besprochen haben. Und wir müssen uns auch ein bisschen Pulver noch behalten dann für die englische Woche.
So schaut's aus. Hast du einen Unsung Hero?
Unsung Hero würde ich Osako nehmen. Unabhängig davon, ob du hast jetzt mich jetzt mit Köln leicht etwas überrascht, ich hatte ihn jetzt schon auf der Liste und hätte dann Köln angesprochen, dann eben so rum, Osako sicherlich einer der Spieler, die am Wochenende positiv herausgestochen sind. Die Würdigung hat er ja dank dir schon erfahren.
Ich war mir sicher, dass ich ihn nicht auf dem falschen Fuß erwischen kann mit Köln. Wir hatten es vorher jetzt nicht besprochen, aber ich weiß, dass sich viele Hörer auch für den ersten FC Köln eben interessieren, immer gern ein bisschen mehr hören wollen als Bayern, Leipzig, Dortmund, was wir heute, denke ich, auch gemacht haben. Bleibt weiterhin dabei, wir sprechen halt über das, was wir gesehen haben, und beim ersten FC Köln war es halt so ein bisschen ein Blick auf die vergangenen Wochen. Insofern, habe ich dich auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt, weil man dich in der Fußball-Bundesliga gar nicht auf dem falschen Fuß erwischen kann. Zungenschnalzer.
Ja, ich schwanke zwischen den beiden Werder-Toren, entscheide mich aber für den Grillitsch-Treffer. Der Freistoß, sehr, sehr schöne Variante, haben wir die Saison ja schon mal gesehen bei Schalke gegen Frankfurt, als es damals Alex Meyer war, der ihn aber, glaube ich, flach reingemacht hatte, und hier dann die etwas schönere, elegantere Variante unter das Kreuzeck genagelt.
Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags.
Der Kopfschüttler fällt mir diesen Spieltag relativ schwer. Ich nehme mal die Schiedsrichterentscheidungen in der Partie Dortmund gegen Ingolstadt.
Welche speziell? Oder welche hat dich am meisten genervt?
Ja, es hätte einerseits Elfmeter geben können, wenn nicht sogar müssen, für Ingolstadt, als Birki da der etwas offensiv rauskommt, und auf der anderen Seite hätte es sicherlich auch einen Handelfmeter geben können. Ich glaube, Groß war es, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte, der den Ball mit der Hand gespielt hatte im Strafraum. Das waren eigentlich zwei doch eher klarere Szenen, die dem Gespann hier nicht aufgefallen sind.
Böcki gegen Lescano und Teilspiel Groß bei Freistoß Castro. Jeweils nicht geahndet von Schiedsrichter Daniel Siebert. Das war der Vorcheck mit heute mal nur in Anführungsstrichen Christopher Ramm, Konstantin dann hoffentlich nach der Länderspielpause wieder dabei, lässt sich heute entschuldigen. Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Danke dir.
Danke, danke.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm. Ihr könnt dem Vorcheck Podcast folgen auf Twitter @check_pod. Wir machen eine Länderspielpause, sind dann wieder zurück, dann geht's in die entscheidenden Wochen in Liga und Champions League und Pokal und Europa League, da ist ja auch noch eine deutsche Mannschaft mit dabei. Bis dann, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.